Ich hatte jetzt auch letzte Woche schon wieder einen Anruf von irgendeinem Sender, der einen Kommentar von mir haben wollte zu dem Preis von Habecks Pulli im grünen Online-Shop und was, wo du auch denkst, Leute.
Ganz kurz, was kostet der?
Ich glaube, der kostet da 80 Oschen oder sowas.
Und ist der denn von Robby getragen? Also riecht der ein bisschen nach
wahrscheinlich
ihm?
Wahrscheinlich müsste er erstmal 50 überziehen und wieder ausziehen.
Oder sie alle übereinander zieht,
dann schwitzt. Aber du merkst halt auch, weißt du, manchmal werde ich auch so, oh, dann denke ich auch, Leute, ich meine, das jetzt auch in Richtung derer, die der Meinung waren, dass sie daraus jetzt ein TV-Thema machen müssen, dachte ich, oh Leute, sag mal, ich meine, wie ernsthaft geht ihr eigentlich an diese ganze Geschichte ran?
Ja. Ne? Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ja, saukomisch. Herzlich willkommen zu 61 Millionen Wahlkampf und Strategien. Mein Name Hajo Schumacher, Journalist und Rummeiner und seit über 30 Jahren mit Frank Staus befreundet. Mein Lieber.
Ja, freue mich.
Schön, dass du da bist. Der profilierteste Wahlkämpfer der Republik, sagen wir einfach mal, um dich noch größer zu machen, als du ohnehin bist.
Ja, das höre ich täglich.
Draußen zwischen den ganzen Weihnachtsbäumen auf der Straße, also das, was oben rausguckt von den Laternenpfählen, ist jetzt von Wahlplakaten schon besetzt. Also man kommt raus und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine große Hilfe ist. Bei deiner Partei, der SPD, ist ein QR-Code drauf. Man sieht den jeweiligen Kandidaten, Kandidatin für den Bundestag und neben dem QR-Code steht Scannen und SPD wählen. Finde ich einen neuen Slogan. Ich habe Millionen von Menschen gesehen, die mit ihren Handys vor diesen Plakaten standen und rumgescannt haben. Ist so ein QR-Code auf einem Straßenplakat jetzt der heiße Scheiß?
Also der QR-Code hat eine wechselhafte Geschichte. Er kam mal zu früh.
Ja.
Kennen
viele Männer das Problem?
Genau. Nein, es ist tatsächlich so. Es war ja früher immer mal so, es gab ja mal so eine Phase, da war er schon mal drauf. Das war so ein Ausweis von Modernität. Mhm. Ganz früher war auch mal die URL ein Ausweis von Modernität.
Oh ja, wo die Leute dann 78 genau. Ziffern
oder
und Buchstaben.
Achtung, ein Faxabruf.
Ja.
Das gab's auch. Ich habe die Kampagne ein bisschen früher schon gesehen, weil in unserer Agentur Team Staus habe ich ja einen Kandidaten sitzen, nämlich den Ben Schneider aus Marzahn-Hellersdorf.
Ach,
der
ja.
Selbst für den Bundestag kandidiert mit zarten, ich glaube 26, 27.
Der arbeitet bei dir?
Der arbeitet bei mir,
ach,
ja.
Komm.
Ich habe das aber auch quasi dann erfahren, als die Plakate gedruckt waren.
So. Ach, das wusstest du gar nicht.
Naja.
So.
Aber ist es auch egal, was ich eigentlich sagen wollte. Deswegen bin ich mal hin und her gerissen, ob ich möchte, dass er gewinnt oder ob ich möchte, dass er verliert, weil er ist ein großartiger Mitarbeiter. Mhm. Aber ich finde es ja zunächst mal super. Deswegen kannte ich diese Plakate und habe ich auch am Anfang gesagt, sag mal, aber da kommt doch noch was drauf, also neben dem QR-Code.
Ja.
Und der Name kam noch drauf. Und
das war's.
Ist, ja. Und insofern, ja, es ist halt, auf der anderen Seite ist es, was die Kandidatinnenplakate angeht, ist das schon auch eigentlich nicht falsch, weil da geht's wirklich nicht um Name Recognition, sondern um Gesichtsrecognition.
Mhm.
Und wenn es am Beispiel von Ben, wenn der jetzt in Marzahn-Hellersdorf hier die ganzen Türklinken putzt, ist das tatsächlich ein wichtiges Moment, dass man in der Straße auch präsent ist und wenn die Leute die Tür aufmachen und sagen, ach, gucken Sie mal, sie hängen hier ja schon an jeder Ecke.
Ja. So, wir wollen heute reden über Friedrich Merkel und zwar deswegen, weil er vielleicht so ein bisschen was von den Merkel-Wahlkämpfen kopiert. Dazu später. Du kommst direkt vom SPD-Parteitag an diesem Wochenende, wollen wir auch drüber reden. Aber das große Thema soll sein diese Woche Alice Weidel und die AfD, weil in ihrer ganzen Tücke natürlich auch eine gewisse Strategie liegt. Elon Musk, das Gespräch und wir gucken immer auf dieses Duell Scholz gegen Merz, aber was ist eigentlich mit dem Duell Weidel gegen Merz? Die optimistischsten Umfragen für die AfD sind bei 21%, die pessimistischsten für die Union sind bei 29. Da sind nur noch 8 Pünktchen dazwischen. Sowas kann man in 6 Wochen durchaus aufholen oder da kann sich noch was tun, aber da reden wir gleich drüber. Zuerst mal wollen wir erfahren, wer ist dieser Staus überhaupt?
Frank Staus ist Kampagnenprofi, Politikberater und Bestsellerautor. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen, NGOs, Führungskräfte, Regierungen und SpitzenpolitikerInnen im In- und Ausland. Als SPD-Mitglied ist Frank zugleich Fan und unerbittlicher Kritiker der SPD. Er begann seine Karriere vor über 30 Jahren als Wahlkämpfer in der Clinton-Gore-Kampagne. Wenig später lernten sich Frank und Hajo kennen. Seither streiten sie sich in liebevoller Unerbittlichkeit. Frank prägte seither über 40 Wahlkämpfe, von Schröder bis Scholz, von Wovereit bis Malu Dreyer, und gilt als einer der erfahrensten Kampagnenmacher der Republik. Er bezeichnet sich als Wahlkampfbesessener. Frank Staus ist Autor des Spiegel-Bestsellers Höllenritt Wahlkampf und als Experte für politische Kommunikation häufiger Gast in zahlreichen TV-Formaten. Im Laufe seiner Karriere wurden ihm Titel wie Die Macht im Hintergrund, Stern, oder Der Mann für aussichtslose Fälle, Handelsblatt, verliehen. Er selbst erfreut sich mehr an den zahlreichen Beschimpfungen der Konkurrenz.
Ja, Frankie, also alle haben Angst vor dir. Wie war es auf dem SPD-Parteitag?
Ach, es war familiär, sage ich jetzt mal. Ja. Weil gut, ich meine, dadurch, dass ich den Job jetzt schon sehr lange mache, treffe ich natürlich auf SPD-Parteitagen auch ehemalige Kunden oder ehemalige Opfer, je nachdem, wie man will. Aber ich sag mal so, ich will mal zu dem eigentlichen Punkt sagen, es war eine gute Inszenierung, also sah modern aus, war alles stimmig, hat auch technisch alles geklappt. Das ist ja auch nicht so ganz unwichtig. Ich fand Lars Klingbeil, der sehr frei und auch ohne Podium gesprochen hat, ordentlich eingestimmt, hat aber auch die Dramatik, und da kommen wir ja nochmal zu, der Entwicklung am rechten Rand auch nochmal ganz klar betont. Und Scholz hat eine sehr scholzige, aber auch, wie ich fand, ja, also eigentlich auch tiefe Rede gehalten. Also es war schon manche haben ja geschrieben, es wäre ein bisschen zu detailliert gewesen, aber ich fand es angesichts der Umstände eigentlich auch eine ganz interessante Rede.
Er hat relativ häufig von normalen Leuten gesprochen. Manche Kommentatorinnen fanden das ein bisschen viel. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, ich habe es aber immer anders verstanden. Hauptsächlich von normal Verdienenden gesprochen. Also darum ging es eigentlich. Und klar, er hat schon einen Unterschied gemacht. Er hat auch klar einen Punkt gemacht zwischen dem, was jetzt in den Programmen von Union und FDP, auf die FDP ist er eigentlich gar nicht eingegangen, die hat er eigentlich hauptsächlich ignoriert. Aber er hat schon dieses Unionsprogramm, dass er quasi Zeit gleich auf deren Konferenz veröffentlicht wurde, zum Anlass genommen zu sagen, okay, was die machen, ist im Prinzip, die eh schon viel haben, zu entlasten und dann eben darauf zu hoffen, dass daraus irgendwie 2% Wirtschaftswachstum entstehen. Das ist eigentlich etwas, wo er gesagt hat, aber Leute, passt auf, die Zeche zahlt am Ende ihr für diese Entlastung.
Also die Agenda 2030, diesen Titel haben wir im Dezember hier in diesem Podcast diskutiert.
Ja.
Liebe CDU, lieber Carsten Linnemann, falls es da irgendwelche Copyright Gebühren noch zu überweisen gibt. Wir reichen gerne die IBAN rüber. Diese Agenda 2030 war für die allermeisten auch Wirtschaftsexperten jetzt kein großer Wurf im Sinne von jetzt geht's aber los. Das erinnert mich doch sehr an den allerersten Bundestagswahlkampf von Angela Merkel, wo die mit einem relativ reformistischen Wirtschaftsprogramm durchgestartet ist, was sie fast den Sieg gekostet hätte.
Ja.
Viele, gerade auch deiner sozialdemokratischen Freunde, haben in den 4 Merkel-Wahlkämpfen immer geknirscht wegen dieser miesen Strategie der asymmetrischen Demobilisierung. Was verbirgt sich dahinter? Wir, die Union, geben den anderen nicht den geringsten Anlass, zum Beispiel den Krankenpflegerinnen-Wahlkampf, den Sozial-Neids-Wahlkampf, wie auch immer, zu führen. Also wir räumen einfach deren Themen ab, indem wir gar keine Spitzen liefern. Kopiert Friedrich Merz hier gerade Angela Merkel? Angela Merz und Friedrich Merkel?
Naja, er versucht auf jeden Fall, und das ist ja auch gar nicht falsch, wir reden ja über Strategien und über Taktik, und er ist persönlich unbeliebt und das Letzte, was er jetzt noch brauchen kann, ist ein unbeliebtes Programm. Gleichzeitig muss er aber seiner eigenen Kernklientel und natürlich auch den Medien irgendwas bieten, und er hat ihnen jetzt, glaube ich mal, das Minimalprogramm angeboten, in dem eigentlich 2 Punkte herausragen. Das heißt, er tritt eigentlich nur nach unten, wenn man so will. Also Bürgergeld, Migration und so weiter. Das heißt, er drückt gegen die, wo er sowieso kein Potenzial hat und wo er sagt, okay, die
wählen ihn sowieso nicht.
Eben, den nehmen wir was weg, die wählen wieder gar nicht oder ihn nicht, aber er lässt natürlich diesen großen Bauch, bei dem ja am Ende jetzt die großen Einsparungen überhaupt nur möglich wären, den lässt er weg. Aber er macht im Prinzip, ich sage das jetzt mal, wir kennen das ja, wer länger dabei ist, es hieß mal Trickle-Down Economics, das heißt, du entlastest im Prinzip die Unternehmen und auch die oberen 100.000 oder was auch immer.
Menschen wie uns.
Und wenn es denen dann gut geht, dann wird das insgesamt den Konsum, aber auch die wirtschaftliche Entwicklung ankurbeln, dann können die bessere Löhne zahlen und dann geht es allen gut. So, das nannte man früher mal Trickle-Down Economics. Ja, ne? Ich nehme oben was weg, dann kommt unten was an. Aber er hat keinerlei, wie es eben Merkel in ihrem ersten Wahlkampf hatte, er hat eigentlich keinerlei Grausamkeiten, wie damals die Abschaffung der Steuerfreiheit für Wochenendarbeit, für Nachtzuschläge, eine klare Reduzierung oder zum Teil Abschaffung der Pendlerpauschale, dann das Kirchhoffsche Steuermodell. Das hat er alles weggelassen.
Ist er schlau?
Naja, wenn er damit durchkommt, ja. Das ist halt die große Frage. Kriegt er jetzt genug Druck? Weil es haben ja auch mehrere Wirtschaftsweisen, also zumindest Wirtschaftsexperten haben gesagt, das funktioniert so nicht. Du kannst nicht auf der einen Seite 90 bis 100 Milliarden als Bedarf voraussetzen und sagen, das finanziert sich alles aus einem Wachstum oder aus dem Bürgergeld, was natürlich absurd ist, weil da wird er so viel gar nicht einsparen können. Es finanziert sich aus einem dann zu erhoffenden Wachstum von 2%. So, jetzt ist halt die Frage, hält Merz das durch? Hält das auch durch, wenn jetzt in den sowohl in dem zugespitzten Wahlkampf als auch in den TV-Duellen, wenn er darauf stärker gepusht wird.
So von wegen, du bist doch der Mann der Wirtschaft, jetzt sag doch mal, was
genau,
machst du für die
Wirtschaft? Ist wahrscheinlich die Hoffnung von der SPD, dass er dann konkreter werden muss. Ansonsten ist das eine schlaue Taktik. Ich habe das mal erlebt in dem Wahlkampf 2005, Rüttgers gegen Steinbrück in NRW. Da war Rüttgers extrem unbeliebt. Und wir hatten das.
War das Kinder statt Inder?
Ja, auch. Und der war ja immer für ein paar gute Kracher da. Aber der ist im Prinzip weitgehend abgetaucht in diesem Wahlkampf, sodass wir am Ende sogar plakatiert haben, was macht eigentlich Jürgen Rüttger?
aber niemand hat gesagt, dass Wahlkampf fair und nett ist.
Genau. Aber es hat nichts genutzt. Er wusste um seine Schwächen und andersrum gesagt, wenn Angela Merkel 2005 anstatt in dem Sommer Wahlkampf zu machen einfach 4 Wochen in Urlaub gefahren wäre, hätte sie irgendwie 40% plus eingefahren.
So, jetzt möchte ich mit dir ein schon herausforderndes Rollenspiel unternehmen. Du darfst dir aussuchen, bist du Friedrich Merz oder Carsten Lindemann?
Das ist sehr freundlich von dir.
Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich würde die Rolle des anderen übernehmen.
Ja, ich bin dann lieber Merz.
Du bist Merz, ich bin Carsten Lindemann. Ich rufe jetzt bei dir an und sag, Mann, Friedrich, ne, also am Wochenende des AfD-Parteitags, boah, guck mal, was die da für eine Riesenpresse haben und alle reden über Weidel und jetzt war doch erst das Gespräch auf X mit Elon Musk. Wir müssen was tun, du musst sichtbarer werden, die Frau kommt uns immer näher. Also könntest du dir vorstellen, dass in der CDU-Wahlkampfzentrale gerade so eine erste Weidel-Panik auftaucht?
Ja, wir kommen ja gleich nochmal zu den Potenzialen von der AfD. Ich bin mir nicht sicher, ob sie bei Lindemann auftaucht, aber sie wird an der Basis definitiv, also an der rechten Basis auftauchen. Und sie wird auch an der rechten Basis vor allen Dingen dann auch im Osten auftauchen, dass die Leute sagen, wir müssen mehr AfD wagen.
Ne? Ja.
Und ich glaube, das sieht man der Kampagne im Moment auch an, dass sie das noch nicht final entschieden haben.
Also Julia Klöckner hat ja sowas versucht.
Aber, aber Julia Klöckner ist ja auch für ihre großartigen eigenen Wahlkämpfe bekannt.
Hat es halt mit dir zu tun damals, als du für Malu 3. Aber das ist
Nein. Aber ich meine ja auch, aber sie hat ja auch eine 1A-Bilanz als Landwirtschaftsministerin. nee, aber tatsächlich ist es so. Sie ist halt so ein klassischer Kandidat. Klöckner, Spahn, dann wie gesagt noch so ein paar Ostrechte.
Lindemann selbst.
Die Lindemann selbst ist sich auch als nicht zu schade für oder glaubt auch dran. Merz ist auf jeden Fall gut beraten, dass dann, also ich sage dir jetzt, lieber Carsten, Nerven bewahren, ich weiß, ist nicht deine Stärke, aber halt den Ball flach.
Ja.
Wir sind auf Kurs.
Ja.
Ich möchte jetzt zunächst mal meine 32, 33 sichern. Und dann schauen wir in den nächsten 2 Wochen, wohin die Reise geht. Und dann können wir überlegen, ob wir noch irgendwo nachjustieren. Aber was ich nicht machen werde, ist, ich werde jetzt nicht meine 32 aufs Spiel setzen, um jetzt ein paar nervösen Säcken in meiner Partei zu gefallen.
So, die Weihnachtsbaumgespräche, über die wir ja im Dezember ausführlich geredet haben. Ich habe mir deine Theorie zu Herzen genommen. Also die Menschen fahren nach Hause, zur Familie und man redet halt auch über Politik. Und was ich jetzt so in 3, 4, gut, anekdotische Evidenz, nicht durch Statistiken gesichert, aber ich habe mit einigen Menschen, die ich ganz gut kenne, so geredet, habe gefragt, worüber habt ihr denn zu Hause Weihnachten geredet? Und 2 von 4 Mal kam die Antwort, ja, das war ganz komisch. Ich hatte den Eindruck, dass gerade die Älteren im Familienkreis so ein bisschen ungehalten sind, was die Union angeht. Also eher so klassische CDU-CSU-Wähler. Und dass da so eine, ja, fast diebische Freude ist, der Union auch mal einen mitzugeben und zu sagen, ach komm, diesmal wählen wir AfD, einfach nur, um die so ein bisschen aufzumischen. Könntest du dir vorstellen, dass das jetzt nicht nur in diesen 2 Fällen, die ich erlebt habe, so ist, sondern dass das durchaus ein Thema unter deutschen Tannenbäumen war?
Ja, wobei ich sagen würde, das ist schon eingepreist in den 20-21%.
Okay.
Irgendwo müssen die ja herkommen. Das ist immerhin doppelt so viel wie beim letzten Mal.
Ja.
Und das sehe ich zum Teil schon durchaus. Was ich ansonsten, ich meine, man muss auch mal sehen, wir hatten ja in dieser Phase auch Magdeburg, wir hatten jetzt natürlich dieses ganze vor Trump'sche Inaugurationsgedöns, sage ich jetzt mal. Wir hatten Musk. Und dafür, dass das alles in dieser Phase passiert ist, ist in den Umfragen auch eigentlich auch wieder herzlich wenig passiert.
Mhm.
Ich glaube, die einzigen, die positiv aus diesen Weihnachtsgesprächen rausgekommen sind, ist von der Person her Habeck. Das sieht man auch an den Zahlen.
Ja.
Also das hatten wir auch schon mal besprochen. Das kann durchaus sein, dass der vielleicht nicht der breitlachende, aber vielleicht trotzdem der lachende Dritte in dieser Konstellation.
Könnte Habeck vor Scholz landen?
Das ist theoretisch möglich, weil die Grünen stehen jetzt ja immerhin schon wieder bei den meisten Instituten bei 14.
Mhm.
Und sie hatten 14,8. Das heißt, sie sind im Prinzip schon wieder auf ihrem Niveau von 21, während die SPD jetzt halt, sagen wir mal, im Mittel bei 15, 16 liegt, damit 10 Punkte unter 21. Wir müssen mal ein bisschen schauen auf die Potenziale. Und das ist ganz spannend, aber vielleicht kommen wir dann später nochmal zu den Potenzialen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, bei manchen ist es so, dass diese Tristesse des personellen Angebots, so wie es die Menschen zumindest empfinden, zunächst mal dazu geführt hat, dass wir keine großen Ausschläge hatten, weil alle Bewegungen, also es gibt keine, die sich mehr als einen Punkt oder anderthalb Punkte in diesen Umfragen bewegt hat in dieser Phase, außer bei den persönlichen Werten. Bei den persönlichen Werten ist Merz deutlich runter, ist Scholz auch runter und Habeck ist hoch.
Und Weidel auch eher hoch.
Ja, Weidel hat natürlich eine Aufmerksamkeit, die sie überhaupt gar nicht fassen kann vor Glück, ne, durch Musk und auch natürlich durch die absolute Besessenheit des Medienzirkuses mit Musk.
Ich habe mir diese 78 Minuten Weidel-Musk ja tatsächlich im Original angeguckt. Ich fand es ausgesprochen billig, dass viele Kollegen sich erstmal über Frau Weidels Englisch ja auch so ein bisschen hochnäsig empört haben.
Ja, da gibt es auch viele Kollegen, die man vielleicht selber nicht Englisch sprechen hören wollte.
So, und wenn man sich auch sonst das englische Niveau der politischen Klasse anguckt, dann war das, also das war ein Punkt, den ich ja nun ausnahmsweise nicht vorwerfen würde. So, was viele gesagt haben, ja, Aufmerksamkeit ist das eine, aber die AfD ist tendenziell eine anti-amerikanische Partei. Hilft es Frau Weidel dann doch, dass Elon Musk, der durchaus so auf der rechtskonservativen Seite anti-woke und libertär und so weiter seine Anhängerschaft hat, hilft dir diese Nummer oder ist das so ein klassisches Strohfeuer oder ist das der Gamechanger im Wahlkampf?
Nein, es stimmt ja schon, dass die AfD-Wähler jetzt nicht zwingen. Also das Kuriose ist ja, sie sind eigentlich weniger Amerika begeistert und sie sind noch weniger Elektromobil begeistert.
Hammer, ne?
Ja, genau. Und sie haben jetzt quasi denjenigen, der ganzen Welt im Prinzip das Elektroauto mehr oder minder vor die Nase gesetzt hat. Das gilt aber natürlich für Musk selbst, wobei der sich, glaube ich, jetzt um sein persönliches Einkommen keine Gedanken mehr macht, aber das ist ja ganz kurios, weil in Amerika gilt das ja genauso, weil Musk war eigentlich ein Hassobjekt der Rechten, wegen seiner Elektro. Und früher hat übrigens Musk auch noch mit Umweltschutz und solchen Dingen geworben.
Das er hat sich ja auch für Solarenergie zum Beispiel in diesem Beide-Gespräch
aber im Nachhinein mein Wissen war halt, wie was sich halt bei vielen Tech-Milliardären herausgestellt hat, am Ende geht es halt doch eigentlich immer nur ums Geld.
Ja.
Was Weidel angeht, es, sag mal so, es hieft sie auf eine internationale Ebene, weil sie war ja eine Persona non grata selbst innerhalb der Rechten.
Mhm.
Also auch Marine Le Pen hat ihm im Arsch nicht angeguckt, weil sie ihr zu radikal, war. Zu nazihaft.
Zu Hitler kommen wir gleich, ne?
Genau.
Schön. Den Satz wollte ich immer schon mal im Podcast sagen, zu Hitler kommen wir gleich, ne?
Beim Kapitel Österreich.
Ja.
Aber die haben jetzt ihren eigenen Führer. Aber
kommen wir gleich auch noch.
Aber das ist natürlich zunächst mal eine Ebene, auf der man sie gar nicht verortet hat, mhm, und sie bekommt halt Aufmerksamkeit. So, und das hilft in jedem Fall. Und es gibt durchaus auch Leute, die einfach auf dieser Art stehen,
mhm, ne?
Und die sogenannten Autoritätsfixierten, das, mhm, ist eine relativ volatile Gruppe, die eigentlich hauptsächlich nach Führern im wahrsten Sinne des Wortes, mhm, Ausschau hält. Die können aber von links, von rechts, oder das ist auch eine Wagenknecht-Klientel, aber die sind, mhm, gerade so ein bisschen, der tut das natürlich weh, weil die verschwindet gerade.
So.
Aber gleichzeitig ist es so, es ist eine Aufmerksamkeit, bei der ich noch nicht sicher bin, wie sie am Ende läuft, weil diese Ausschnitte jetzt auch vom Parteitag der mhm, AfD, die sind so hart und so radikal,
ja,
dass ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob das noch auf sie einzahlt oder ob sie jetzt schon zu viel Aufmerksamkeit bekommt.
Interessant. Eine Frage schiebe ich jetzt mal eben dazwischen. Die habe ich nämlich mit der lieben Suse, die ja auch hier Hostin ist im Podcast, auf einem Spaziergang eifrigst diskutiert. Nämlich die Frage, die Proteste, die wir erlebt haben. Also viele tausend Menschen waren in Riesa und haben zumindest mal den Start des AfD-Parteitags verzögert. Sie haben es nicht geschafft, den Parteitag jetzt komplett ausfallen zu lassen. Gab großen Polizeieinsatz, gab auch ein paar Zwischenfälle. Meine These ist, damit schafft man eigentlich eine Bühne für die AfD, die sie gar nicht verdient haben. Wenn ich Alice Weidel wäre, auch so ein Satz, der neu ist, aber wenn ich Alice Weidel wäre, dann würde ich mir ein Loch im Bauch ärgern, wenn es keine Proteste gäbe. Das heißt, diese Proteste sind irgendwie Teil des AfD-Kults. Ja, wenn diese Linken uns ablehnen, dann können wir ja nicht auf dem falschen Dampfer sein.
Naja,
wenn du jetzt Berater der Protestler wärst, wäre es nicht eine ganz, ganz perfide Strategie, einfach gar nicht zu protestieren, und ganz viele Kamerateams würden da hilflos stehen und leere Bushaltestellen filmen, weil da einfach nichts los ist. Also ihnen die Aufmerksamkeit zu verwehren, weil Spotlight-Effekt, auch wenn ich etwas ablehne, trotzdem lenke ich ja den Scheinwerfer drauf.
Ja, aber wir sind, den Punkt haben wir überschritten.
Okay.
Die AfD braucht eigentlich überhaupt keinen Scheinwerfer mehr, weil sie kriegt den eigentlich permanent frei Haus geliefert. Mit jedem Rülpser, der aus dieser Partei kommt, hat sie eine mediale Aufmerksamkeit. Ich kann dein Argument verstehen. Ich würde es dann aber im Zeitverlauf vor ein paar Jahren ansiedeln, mhm, aber mittlerweile ist es nicht. Wir haben ja eine AfD, eine Musk, eine Trump, wirklich Besessenheit, mhm, in den Medien. Ich nehme auch an, in einer gewissen Bereich, scheinbar auch in der Bevölkerung. Ich hoffe es zumindest, dass die Medien das nicht einfach so machen, obwohl es keiner lesen oder sehen will, weil das wäre ja noch verrückter.
Nein, aber, wir haben alle Zahlen über Klicks, über Abrufe,
genau,
was gucken sich die Leute, genau, an.
Und du merkst ja immer schon morgens, wenn du auf Spiegel gehst, merkst du wieder, dass die in Washington wieder,
ja,
eine Schicht hingelegt haben mit 5, 6.
Genau.
Genau.
Was sind heute? Grönland, ja, genau, Panama.
Genau. Whatever. Ne? Die haben also die Zeit genutzt, während, ja, die anderen geschlafen haben, um ihre Zeilen loszuwerden. Nee, das ist so, aber ich sehe das im Moment nicht mehr. Ich finde, auf der anderen Seite, ich würde den Spieß rumdrehen und sagen, ja, wie kann es denn eigentlich noch so ruhig sein?
Ja, okay, verstehe. So, aber jetzt, du hast es gerade schon gesagt, das BSW hat deutliche Probleme, weil sich Teile in dieser Partei gegen die, ja, autoritäre Führung von Sarah Wagenknecht wenden. Wir haben in Österreich demnächst einen sehr rechten Kanzler namens Herbert Kickl. Und das ist ja schon fast so ein Südostgürtel. Wir haben die Slowakei, wir haben Ungarn
Österreich, Ungarn,
Italien. Also das ist ja schon ein Trend in Europa. Frankreich ist kurz davor. Also man hat den Eindruck, da ist so ein Momentum. Dann hast du BSW-Wählende, die enttäuscht sind. Du hast vielleicht FDP-Freunde, die auch diesen, sag mal, wirtschaftsradikalen Ansatz von Musk irgendwie. So, dann hast du die Rache- oder Denkzettel-Wählenden der Union. Das alles zusammen ist doch eigentlich der perfekte, nicht Sturm, sondern das perfekte Finale bis zum 23. Februar, oder?
Ja, also, jetzt kommen wir mal zu dem, was ich eingangs schon mal angedeutet habe.
Er wird sachlich.
Naja, da tut mir jetzt wieder sehr, sehr leid.
Okay.
Aber die ganze Rechnung darfst du nicht machen ohne die Potenzialanalyse der jeweiligen Parteien. Das heißt, wer ist überhaupt bereit, darüber nachzudenken, oder wer sagt, ich kann mir grundsätzlich vorstellen, diese Partei zu wählen. Und das ist der große Unterschied, warum ich nicht glaube, dass die AfD noch näher an die Union ranrobt, weil wenn wir die Potenziale abfragen, und das machen viele Institute, und die jüngste Erhebung kam jetzt gerade von der Forschungsgruppe Wahlen fürs ZDF Politbarometer. Das heißt, die Ablehnung der AfD ist extrem hoch. Das heißt, du hast 70-75% der Bevölkerung, die sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, oder ich lehne die komplett ab. Und deswegen auch insofern ganz interessant, weil du vorhin auch fragtest, können die Grünen, kann Habeck, Scholz noch gefährlich werden? Die Potenziale, die Wählerpotenziale für die SPD liegen bei 38%. Das heißt, das sind die Anteil der Bevölkerung, der sagt, ich kann mir grundsätzlich vorstellen, die SPD zu wählen. Und wenn alles stimmt, die Sonne scheint, du einen perfekten Kandidat oder eine Kandidatin hast und die anderen alle ablosen, dann kommst du da irgendwo hin.
Okay. Ne?
Theoretisch.
Ja.
Aber da muss schon alles. Das von der Union liegt bei 44%. Das sind alles Zahlen, die lagen vor 10 Jahren bei 60 oder noch was. Ne?
Ja.
Die Grünen 36%.
Fast so viel wie die SPD.
Fast so viel wie die SPD.
Ja, FDP.
22, das sind die Leute, die sich grundsätzlich vorstellen können.
Das ist aber überraschend viel, finde ich.
Ja, das gilt, aber da ist auch noch ein bisschen Nostalgie dabei.
Ja, okay.
Also die immer dabei waren.
Müssen Sie Gerhard Baum wieder aufstellen.
Genscher oder whatever. AfD 22.
So das viel heißt, wie die FDP.
Ja, aber auch absolut am Ende ihres Potenzials in den Umfragen.
Das heißt, wenn die jetzt bei 21 gehandelt werden, dann sind die komplett ganz ausmobilisiert. Weit oben.
Ja.
Komplett ausmobilisiert, muss ich mir auch mal merken.
Ja, das ist tatsächlich
ein Gefühl,
so,
das ich noch nie in meinem Leben hatte. Aber
auf der anderen Seite, wenn du sagst, die SPD steht bei 15, 16 und hat ein Potenzial von 38, dann ist das Gegenteil von
komplett ausmobilisiert. Ja, das ist entmobilisiert.
Dann hast du die Linke immerhin noch bei 20, da ist natürlich viel.
Ja.
So, und das BSW bei 14.
14.
Das heißt, sehr bescheiden. So, und wenn wir jetzt die aktuelle Projektion von der Forschungsgruppe Wahlen sehen, dann steht das BSW bei 4, die Linke auch bei 4, die AfD bei 21, also von einem erreichbaren Potenzial von 22, die FDP bei 4, Grüne 15, Union 30, SPD 14. Das heißt, wir haben im Prinzip fast alle Parteien, die nicht ausmobilisiert sind, mit Ausnahme der AfD. Deswegen glaube ich,
die Ampelparteien sind ganz besonders nicht ausmobilisiert.
Nicht ausmobilisiert. Ne?
Die FDP 4 von 22, die Grünen 15 von 36, die SPD 14 von 38.
Ja.
Dagegen sind die 30 von 44 bei der Union ja zumindest schon mal teilmobilisiert.
Genau, zeigt dir aber auch, dass da herzlich wenig, es ist eine Wahl, die so von Enthusiasmus befreit ist, dass sie ihresgleichen sucht.
Und das wisst ihr Wahlforscher jetzt wirklich, also wenn man überhaupt irgendwas sicher weiß, dann dieses Potenzial lässt sich jetzt nicht mal ebenso vergrößern.
Nein, vor allem wenn die hohen Ablehnungswerte. Natürlich kann das theoretisch auch sein, dass sie 23 kriegen. Also das ist so trennscharf ist das jetzt auch nicht.
Aber 35,
dass sie jetzt auf 30 kommen.
Okay.
Das ist, also, ne, dann muss ich danach halt mit der Forschungsgruppe Wahlen nochmal telefonieren, wenn es ganz anders läuft. Aber es ist eigentlich nicht möglich, weil die Ablehnung so hoch ist.
So, und jetzt erklär mir Folgendes. Wenn die AfD da überhaupt noch ein bisschen mehr holen will, dann nach meinem Dafürhalten eher in der Mitte, oder?
Ja, von Unions- das macht sie aber Fehler. Nicht.
Warum macht Frau Weidel diese Hitler-Geschichten? Also ich einfach nur ganz kurz aus dem Gespräch von Elon Musk. Ich fasse jetzt wirklich zusammen. Ihre Erklärung für Adolf Hitler war, der war eigentlich ein Linker. Mhm. Und sagen wir mal so, die NSDAP heißt ja auch nationalsozialistisch. Mhm. Also da ist so ein Andockpunkt. Man muss allerdings auch dazu sagen, kaum waren die Nazis an der Macht. Das Erste, was sie gemacht haben, war, dass sie alle Linken, sie noch nicht totgeschlagen hatten, durch ihre Straßenschläger von der SA in KZs gesperrt oder sonst irgendwie drangsaliert haben. Also von links ist da nun beim besten Willen kann nicht die Rede sein. Das ist historisch einfach falsch.
Naja, das sieht ja auch niemand so, außer ihr, aber auch.
Aber
auch,
gewinnst du damit Potenzial oder schreckst du eher mit dem Menschen ab? Oder ist Hitler vielleicht gar nicht mehr so ein Thema? Ich sage das ungern, aber...
Nein, natürlich ist er nicht mehr so ein Thema. Aber die andere Frage ist, warum macht sie das? Sie macht das ja eigentlich in einem Selbstreinwaschungsprozess. Das ist ja der Klassiker, ne? Ja. Dass man einfach sagt, damit haben wir nichts zu tun und ihr könnt, wir sind keine Nazis und so weiter. Aber ich sag mal so, die Definition von Totalitarismus und von Nationalismus und von Rechtsnationalismus, die ist ja offensichtlich. Was die AfD allerdings, das musst du auch wieder sehen, unterscheidet zum Beispiel von dem Front National, der nicht mehr so heißt, und einer FPÖ, ist, dass die AfD tatsächlich, was ihre Sozialpolitik angeht, diesen libertären Gedanken hat. Das heißt, sie ist ja überhaupt nicht sozial. Mhm. Sie ist ja im wahrsten Sinne des Wortes asozial. Und das haben die anderen ja nicht. Ne? Die sind nicht antisozial, sondern die sagen, das gibt's aber nur für unsere Leute.
Genau.
Ne? Und das ist wiederum so ein bisschen der Unterschied. Das ist auch die Trennschärfe zum BSW. Die BSW ist eigentlich, wenn du das so willst, ich will jetzt keine Analogie, aber von dem Wortbegriff her ist es BSW eigentlich nationalsozial.
Mhm.
Also das ist ja die eigentlich eher diesen sozialen Bereich, aber bitte auch nur für unsere Leute, und dann eben diesen Nationalismus im Sinne von einem Anti-Multilateralismus, also Anti-EU und so weiter. Also da passt eigentlich das BSW stärker rein, aber man macht es, um sich reinzuwaschen. Gleichzeitig zielt die Weidel, und das kann ich taktisch wiederum verstehen, im Moment überhaupt nicht auf die Mitte, wenn die einen Plan hat. Und dann verfolgt sie einen Plan wie FPÖ. Das heißt, ich versuche jetzt erstmal auf eine nennenswerte Größenordnung zu kommen und avisiere das dann für die nächste Wahl, wo ich sage, dann lass uns mal weiterschauen. Auf der anderen Seite hat sie natürlich diesen ganzen Laden an der Hacke, der natürlich durchdrungen ist von Faschisten.
So, die nächsten 6 Wochen schließt du also so eine Art AfD-Welle eher aus.
Ja. Weil eigentlich sind die Grundvoraussetzungen für die AfD, die sind schon längst gegeben und auch nochmal potenziert worden mit Magdeburg. Ich finde, was du schon gesehen hast, ist auch in der Frage der Top-Themen ist natürlich nach Magdeburg Migration wieder hochgegangen, aber nicht so stark, wie es vorher war nach Solingen, wo du auch schon siehst, okay, da ist jetzt eine Erregungsphase überschritten, und gleichzeitig im Gegensatz zu Solingen damals ist Wirtschaft mit Abstand das Top-Thema.
Ja, und wenn ich jetzt mal, um Gottes Willen, bitte keine Nachahmereffekte, und ich will auch gar nicht mit ekelhaften Geschichten rumspielen. Nur mal angenommen, du hättest sowas wie Solingen oder Mannheim oder Magdeburg jetzt eine Woche vor der Bundestagswahl, Mitte Februar, passiert irgendeine Messergeschichte und das Thema Migration geht wieder steil durch die Decke. Wir kennen das, Fukushima hat Winfried Kretschmann ins Amt gespült. Ja. Also ne, ein kurzfristiges, dramatisches Ereignis verändert Politik. Könntest du dir das unter den Umständen vorstellen, dass Alice Weidel dann bei 27,4 vor Friedrich Merz mit 26,9 landet?
Nein, weil du da immer noch den Punkt hast, dass wie gesagt, auch sie als Person ja massiv abgelehnt wird. Und ich glaube, auch diese harten, aggressiven Ausschnitte jetzt übers Wochenende vom AfD-Parteitag, ich glaube, da ist auch noch eine ganze Menge an Störungspotenzial für die AfD da, dass die Leute sagen, also Entschuldigung, das geht mir jetzt dann doch zu weit. Ne? Also alle Windräder abreißen, also auch noch dieser Ton. Das ist ja schon Adolf. Ich glaube, da ist wenig noch zu gewinnen, und die Union ist aus meiner Sicht gut beraten, es eigentlich so zu tun, wie sie es gerade macht. Das heißt, sie hat das Thema schon auf der Agenda, aber halt an zweiter oder dritter Stelle, ohne es selber nach vorne. Was die Union noch machen kann, ist jetzt, wenn sie auf die falschen Stimmen hört, zu versuchen, auch im nach Ausgang etwa eines solchen Szenarios, wie du es gerade beschrieben hast, dann doch Migration auf 1 zu setzen. Aber das macht dann tatsächlich erst die AfD stark. Eigentlich hat die Union ein großes Interesse daran, auch des Kandidaten und der Stärke des oder den der einzigen Stärke eigentlich, dieser vermeintlichen Wirtschaftskompetenz, auf dem zu bleiben. Also da muss man wirklich sagen, der Spruch von 92 von Clinton, der gilt beim besten Willen nicht immer, aber in diesem Fall gilt er wirklich. It's the economy stupid und für die Union ist es das Beste. Wir reden über Wirtschaft und Wirtschaftswachstum.
So, ich bin als Journalist natürlich immer für die Konjunktive zuständig, aber dieses Österreich-Szenario, dass meinetwegen Alice Weidel die Wahl gewinnt, Friedrich Merz kriegt dann allein mit der SPD reicht's gar nicht. Er muss dann da auch so eine Dreierkoalition machen. Also nur mal gedacht, so eine Merz-Ampel mit Rot und Grün kann man sich irgendwie schon dreimal nicht vorstellen. Die FDP kommt vielleicht nicht rein. So, die Wahrscheinlichkeit, dass wir keine Regierung ohne AfD-Beteiligung bekommen und dass das dann zu so einem Wiener Modell führt, dass die Konservativen sagen, ja komm, soll der Kickel halt Kanzler werden, soll die Weidel halt Kanzlerin werden, ist für dieses Jahr 2025 auszuschließen.
Ja, das hätte ich sogar für die ÖVP ausgeschlossen, obwohl die ja in den letzten 10 Jahren schon einiges möglich gemacht hat. Aber dass sie als Juniorpartner unter einem FPÖ-Kanzler, das ist absolutes Harakiri. Also das ist Selbstzerstörung, das ist auch taktisch absoluter Irrsinn.
Ja.
Insofern, das würde ich so oder so ausschließen. Und abgesehen davon, man müsste das ja auch mal zugute halten. Ich meine, das hat ja Merz auch tatsächlich an sein persönliches Schicksal verbunden, dass er gesagt hat, das würde es mit mir absolut nicht geben. Und ich sehe auch im Moment auch keine Bewegung in der Gesamtunion, die so etwas möglich macht. Also in der Reihenfolge schon gar nicht, aber ich glaube auch grundsätzlich nicht. Und er muss da auch tatsächlich hart bleiben, sonst laufen ihm die Wählerinnen und Wähler der Mitte weg.
Ja.
Also wenn er irgendein Signal, dass die AfD auf irgendeine Art und Weise an dieser Regierung beteiligt werden könnte,
ja,
dann ist der schneller bei 26, 27, als du gucken kannst.
Okay. Was ist der größte Fehler, den Alice Weidel jetzt noch machen kann in den letzten 6 Wochen?
Das ist, glaube ich, jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr in ihrer Hand. Es liegt jetzt eher an den anderen Parteien, zu schauen, kriege ich von diesen 2021 noch 2, 3, 4, viel mehr werden es nicht sein, weil es sind ja alles auch schon über längeren Zeitraum.
Also Platz 2.
Das ist aus meiner Sicht auch noch nicht ganz sicher. Da würde ich jetzt tatsächlich, ich bin mir sicher, wir werden eine Idee, wie diese Wahl ausgeht, werden wir wahrscheinlich nicht früher als 14 Tage vor der Wahl bekommen, vielleicht auch erst am Wahltag. Ich möchte da nochmal an die berühmte 2005er Wahl erinnern, als wir, an der ich ja beteiligt war auf Seiten von Schröder, und wir sind ja am Samstagabend ins Bett gegangen mit den letzten Zahlen, die uns 8-9 Prozentpunkte, wir reden jetzt wirklich über richtige Dimensionen,
ja, absolut,
hinter der Union hatten, und am Wahltag war es dann 1 Prozentpunkt. Das heißt, ich weiß nicht, ob die daneben lagen oder ob die Leute einfach im Wahllokal
nochmal
den Zitterer gekriegt haben
verrutscht sind.
Und also zu Schröder verrutscht sind, aber wir haben immer mehr Wahlen, aber 2005 ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her, also ist nicht eine junge Entwicklung, die am Wahltag entschieden werden.
Zwei deiner Lieblingspolitiker oder Kommunikatoren, über die wir noch reden müssen. Der erste ist Christian Lindner. Auch optisch eines deiner Idole. Du bist allerdings nicht in die Türkei gefahren, um dir vorne mal ein bisschen einen ordentlichen Pony nochmal einpflanzen
zu
lassen.
Aber meine Haare sind...
Absolut, da seid ihr euch ähnlich.
Ja.
Christian Lindner hat nun diesen ja durchaus mit Bedacht gesetzten Satz gesprochen, ein bisschen mehr Musk und Milley wagen. Und jetzt kriegt diese Weidel das Musk-Interview. Hat er sich die ganze Zeit, während Musk und Weidel gesprochen haben, mit dem Hammer auf den Daumen gehauen? Hat er sich geärgert?
Es ist so, ich war auch überrascht, weil wir können ja da vielleicht auch noch da noch mal einen Satz zu verlieren. Wir hatten ja auch noch das berühmte Dreikönigstreffen
ja
der Liberalen, das medial, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast.
Die Torte.
Ja, die Torte kam auch noch, aber die hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit bekommen als das Dreikönigs.
Das wollte ich damit sagen. Das ist das, was vom Dreikönigstreffen übrig geblieben ist.
Und das war ja sonst medial schon immer ein Highlight und sollte in einem Wahljahr mit einem Spitzenmann, der diese Koalition hat platzen lassen, eigentlich auch ein Highlight sein. Es hat aber nichts stattgefunden auf dieser Veranstaltung, weil er alles vorher schon verpulvert hatte. Und du merkst schon, sie laufen jetzt schon in die Gefahr, dass sie nicht mehr vorkommen. Und alles, was du zwischendurch erlebt hast, war ja schon dieser Schrei nach Aufmerksamkeit. Ja. Und das ist für die FDP eigentlich brandgefährlich.
Das Schlimmste,
dass sie nicht mehr vorkommt.
Also lieber kritisiert werden
als gar nicht. Das ist ja das Problem. Wenn du mit Populismus unterwegs bist, dann musst du der Populistische der Populisten sein.
Ja, klar.
So, und das kriegt Wagenknecht gerade mit und das kriegt auch Lindner gerade mit. Als Halbpopulist kommst du halt nicht durch.
Also wenn Populist dann richtig, das nehmen wir schon mal mit, auch für die tägliche Debatte hier in der Familie. Der zweite Mann, den du sehr bewunderst, weil es auch ein super Stratege ist, Steve Bannon. Das ist der Voldemort der Rechten in Amerika.
Ja, aber da gibt's ja mittlerweile schon ein paar mehr. Ne?
Und war früher der Trump-Vertraute und Ratgeber und hat jetzt brutal gegen Elon Musk gewettert, und zwar interessanter Konfliktpunkt, haben wir hier auch schon drüber geredet. Elon Musk und viele andere der Tech-Milliardäre wollen Einwanderer und Einwandererinnen importieren, weil die können viel besser programmieren als eingeborene Amerikaner. So, und die harten Rechten sagen, wir wollen die alle rausschmeißen, sollen halt unsere amerikanischen Kinder mal endlich programmieren lernen. Das ist halt so ein großer Unterschied zwischen, Grenzen zumindest in Teilen öffnen und auf der anderen Seite dieses sehr isolationistische. Ist das so ein Cleavage innerhalb der Rechten?
Also ich glaube, wir haben eines ganz klar feststellen können über die letzten Tage, dass selbst die reichsten Männer der Welt kleine arme Würstchen sind. Wenn
schöne Grüße gehen raus an Jeff Bezos, Mark Zuckerberg.
Ja, genau. Ja. Wenn der Wind sich dreht und diese, also wenn du mal früher den Eindruck hattest, Menschen wollen reich werden, damit sie unabhängig sind, dann hast du gerade mal gesehen, dass die reichsten Männer der Welt alles andere als unabhängig sind. Ja. Und um die Frage zu beantworten, wo ist dieser Konflikt? Der Konflikt ist der, dass es Leuten wie Musk, im Kern geht es immer nur um Geld.
Ja.
Es geht immer nur um noch mehr Geld. Und wenn sie dafür Einwanderer brauchen, um noch mehr Geld zu machen,
dann
ist ihnen die Grenze scheißegal.
Ja. Ja.
Und das ist der Konflikt, weil das eine sind Ideologen.
Mhm.
Und das andere sind diese Libertären. Libertäre kann man im weitesten Sinne vielleicht auch noch als Ideologie, aber das heißt ja eigentlich, egal, ne? Recht des Stärkeren.
Darwin,
genau.
So.
Und das ist natürlich ein Konflikt.
Mhm.
Und wir werden ja sowieso noch mal warten, weil du gesagt hast, Vertrauter von Trump. Ja, das ist ein sehr gefährlicher Job, Vertrauter von Trump. Ne?
Also das, auch mit begrenzter Laufzeit meistens.
Das gilt sicherlich auch für Musk.
Aber ist Steve Bannon jetzt nur eifersüchtig, dass der Elon jetzt das Ohr
auch,
hat?
Aber ich glaube, darum geht's nicht. Also das wird auch noch mal ein Konflikt im Kongress, weil da sind natürlich viele auf dem Antimigrationsticket, nicht nur auf dem Trump-Ticket, sondern auch auf dem Antimigrationsticket der Republikaner in Kongress und in Senat gewählt worden. Und das ist eine Geschichte, die sie ihrer Constituency, also ihrer Wählerschaft, schwer erklären können. Also das ist schon auch ein ideologischer Konflikt.
Gut, einen Punkt habe ich noch, ist jetzt was ganz was anderes, aber es gab offenbar ein Missgeschick. Das sage ich jetzt mal mit so in die Luft getupften Gänsefüßchen. Es hat nämlich in München eine Projektion gegeben auf das Siegestor. Ich weiß gar nicht mehr, wie war der Text? Robert Habeck irgendwie so gemeinsam oder der Mitmachkanzler, also ich weiß nicht mehr was. Und es gab eine große Aufregung. Die Agentur hat gesagt, ja, da war ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und so. Für mich war das so eine klassische kalkulierte Provokation. Das müssen wir eigentlich nur 30 Sekunden machen, da was drauf projizieren aufs Tor. Dann machen wir schnell ein Foto und ein Filmchen, hauen das über Insta raus und dann findet das seinen Weg. Und hinterher entschuldigen wir uns dann.
Ja.
Ist das,
kann,
so?
Das kann sein, das würde ich jetzt aus meiner persönlichen Werbegeschichte nicht völlig ausschließen wollen, dass das passieren kann. Und du brauchst ja immer zwei dazu. Du brauchst ja dann auch jemanden, der sich drüber aufregt und dann irgendwie 55 Euro Strafe verhängt.
Ja.
das kann schon durchaus sein.
Es ging doch direkt auch, an Söders Adresse,
ja, aber du kriegst
oder?
Auch schon mit, ich glaube halt immer weniger an diese Gimmicks, weißt du? Ich meine, ich hatte jetzt auch letzte Woche schon wieder einen Anruf von irgendeinem Sender, der einen Kommentar von mir haben wollte zu dem Preis von Habecks Pulli im grünen Online-Shop und was, wo du auch denkst, Leute...
Ganz kurz, was kostet der?
Ich glaube, der kostet da 80 Oschen oder sowas. Ach, und der kostet wohl, wenn du in dem Laden
und
kaufst...
Und ist der denn von Robby getragen? Also riecht der ein bisschen nach
wahrscheinlich
ihm?
Wahrscheinlich müsste er erstmal 50 überziehen und wieder ausziehen.
Ja, oder sie alle übereinander zieht,
aber,
dann schwitzt.
Aber du merkst halt auch, weißt du, manchmal werde ich auch so, oh, dann denke ich auch, Leute, ich meine, das jetzt auch in Richtung derer, die der Meinung waren, dass sie daraus jetzt ein TV-Thema machen müssen, dachte ich, oh Leute, sag mal, ich meine, wie ernsthaft geht ihr eigentlich an diese ganze Geschichte ran?
Ja,
ne? Punkt. Ich meine, das ist ja alles gerade eigentlich überhaupt nicht lustig. Ne?
Nee, absolut
was,
nicht.
Was passiert, und da würdest du auch erwarten, ich weiß, dass natürlich alle diese Sender, ihre Sendezeit und jede, vor allen Dingen das Monster muss gefüttert werden, das Biest muss gefüttert werden, das Medial, das ist mir schon klar, aber das sind die gleichen, die sich danach darüber aufregen, dass der Wahlkampf keine Substanz hat.
Ja, ja.
Und absolut. Ich finde, dieser hat schon Substanz, wenn man sie zulassen will.
Obwohl, ich google jetzt erstmal nach dem Robby-Pulli. Also das ist doch auch ein Statement.
Ja, auf jeden Fall. Also das war aber auch gleich wieder so ein Pseudo-Aufreger, den man gerne jetzt, also gut, ich habe auf jeden Fall gesagt, rufen Sie mich wieder an, wenn es...
Aber man muss dazu sagen, dass du mit deinen kleinen Alpakas auf deinem Pullover heute durchaus,
ja, wenn, ich habe dir schon
mal
gesagt,
sagen,
du
dass
zum
ich
ersten
würde
mal,
es ist vielleicht ein Steffi Lemke Pullover, den
nein,
du
der
trägst.
Der ist direkt aus Cusco, also
ach,
aus der ist
aus Peru.
Aus Peru, und das ist auch Original Alpaka, und das war ungefähr vor einem Jahr, und auch jetzt wäre ich lieber in Cusco als bei dir.
Ja, das ist geht mir auch so. Wir waren im März letzten Jahres übrigens in Cusco, und es war schön ohne dich.
Dann haben wir uns ja fast verpasst.
Ja, halt. Vor, hätten wir uns gemeinsam Pullover kaufen, das haben wir uns im Pullovergeschäft in Cusco.
Ja, stell dir mal vor, wir stehen da im Machu Picchu und dann sagen wir, oh Gott, da ist der Schuhmacher.
Aber wer ist denn die
Pappnase? Schnell mit dem nächsten Alpaka den Berg runter.
Ach, letzte Frage zu diesem Thema. Wir hatten, als wir beide Alpaka-Pullover vor einem Jahr in Cusco kauften, schon fast einen Romantitel, ne? Ja. Als Herr Staus einmal einen Alpaka-Pullover in Cusco kaufte.
Ja, die heißen ja heute so, diese Romantitel.
Ja, ja, genau. Ja. Wie war das denn noch, als Herr Peimann eine Hose kaufte oder so, ne? Hat Stuttgart, glaube ich, mal gemacht.
Der aus
so,
dem Fenster fiel.
Egal, ich habe von einem Wahlexperten, den ich bislang noch nicht wahrgenommen habe, ich glaube, es war auf Spiegel Online, ein längeres Interview gelesen, weil er forscht zum Zusammenhang Wetter und Wahlbeteiligung.
Das habe ich tatsächlich auch gelesen.
Ja, und das geht so ein bisschen in die Habeck-Pullover-Richtung, also da... Ich hatte nicht den Eindruck, dass das jetzt wissenschaftlich schon ganz ausgeforscht ist, aber es ist natürlich eine interessante These. Wenn es kalt ist, wenn es wetterschiedig ist, es hagelt, schneit, irgendwas, gehen die Leute nicht raus. Man weiß, die konservativen Wähler sind die etwas tapfereren, die legen sich dann ihre vierlagige Gore-Tex-Jacke an und gehen doch wählen. Ist dieser Wahltermin Februar, und das ist ja so... Die Tiefe der schlechten Laune eigentlich. Wem nützt das? Oder egal?
Das ist wieder Kaffeesatzwähler, Wählerei, sage ich schon. Leserei. Aber,
danke
aber,
für die Überschrift.
Aber, genau. Es gibt ein paar interessante Aspekte jetzt an diesem Wahltermin. Das eine ist, die Leute müssen in vielen Fällen tatsächlich raus, weil dieser ganze Briefwahltermin so knapp ist.
Ja.
Und es ist auch noch ganz interessant. Wir haben ja tatsächlich, ich glaube, bei der letzten Bundestagswahl, es gibt ja keine so 100% gesicherten Zahlen, aber wir hatten über 130.000 Stimmen der Auslandsdeutschen, und ein Großteil dieser Stimmen wird dieses Mal verfallen, weil die keine Chance haben, an dieser Wahl teilzunehmen.
Was sagt das Bundesverfassungsgericht
dazu? Ja, das ist eine interessante Frage, und ich rede es gar nicht darum, dass du jetzt irgendwo in Peru in Machu Picchu sitzt und, oder was auch immer, sondern ich rede es wirklich auch zum Beispiel von einem Ort, den ich gut kenne, die Kanaren, wo zum Beispiel auf unserem kleinen Inselchen, wo wir es immer rumtreiben, auf La Palma, kannst du es komplett vergessen, innerhalb von 14 Tagen Briefwahlunterlagen zu bekommen.
Weil die Post nur einmal im Monat ausgeliefert
wird. So ist es,
wird.
Ne? Weil dann landet erstmal in Teneriffa und dann muss es durch den Zoll. Und so,
okay.
Aber egal, du hast auch null Chance, diese Briefwahlunterlage rechtzeitig zurückzubringen. Und da reden wir ganz schnell, also wenn wir über 130.000 Stimmen sprechen, von denen jetzt, sagen wir mal, über den Daumen gepeilt, 50.000 vielleicht diesmal nicht wählen können.
Kann absolut wahlentscheidend sein.
Absolut.
Stoiber, Schröder.
Und wir müssen mal daran erinnern, dass so Wahlen in Moldawien, Moldau, ja. Wahlen in auch zum Teil in Polen oder was immer, wurden in nicht unbeträchtlicher Weise von Auslandslebenden, weil die sind meistens ein bisschen weltoffener als die anderen.
Ja, das gilt übrigens immer für die türkischstämmigen Menschen hier in Deutschland nicht.
Genau.
Die sind genau andersrum, genau, sind viel genau erdoaniger andersrum. Als
ja,
die.
Ja, das liegt aber wiederum daran, dass eben viele aus den eher ländlichen Gebieten ja, damals ja. kamen. Aber ist auch ein anderes Thema. Aber das ist ein ganz interessanter Aspekt. Und das gilt aber auch für die Briefwahl hier. Du musst diesmal auf Zack sein. Wenn diese Karte kommt, musst du sofort die Unterlagen anfordern.
Ich finde, das ist eine lösbare Aufgabe.
Ja, aber für viele halt auch nicht. Gut. Da liegt da erstmal zwei Wochen im Briefeingang.
Ja, genau. So. Genau. Zu diesem Thema noch ein Punkt. Ein lieber Jost Wiebelhaus vom Frankfurter Laufshop. Grüße gehen raus. Jost hat mich darauf aufmerksam gemacht. Sag mal, der Wahl-O-Mat, der ja für viele Menschen zumindest mal so ein Anhaltspunkt ist. Ne? Man guckt, was man eigentlich gewählt hätte, um dann doch was anderes zu wählen. Aber egal. Der Wahl-O-Mat ist erst am 6. Februar scharfgestellt. Mhm. Das ist, naja, zwei Wochen vor der Wahl. Da muss ich mal sagen, sorry, wenn Elon Musk den Wahl-O-Maten betreut hätte, dann wäre das Ding jetzt schon online.
Naja, das kann er ja gar nicht. Der kann ja gar nicht online sein, weil diese ganzen Wahlprogramme noch gar nicht verabschiedet waren. Das heißt, die Bundeszentrale für politische Bildung muss sich ja an einem tatsächlich realen Dokument orientieren.
Ja, aber wir hatten jetzt SPD-Parteitag, wir hatten AfD, hatten wir die Union schon.
Der hat ihr Papierchen da.
Ist das verabschiedet?
Lustiges, das weiß ich nicht, ob da noch ein Parteitag kommt. Doch, da kommt noch ein Parteitag.
Ah, okay, ich verstehe. Also die müssen abwarten.
Naja, das müssen die. Die können ja die Antworten nicht einfach würfeln, sondern die müssen erstmal die programmatische Grundlage haben, um das Ding erstellen zu können. Aber ansonsten verweise ich dich gerne an die Hotline der Bundeszentrale für politische Bildung.
Ich finde es schon ein bisschen spät.
Naja, also, aber es ist alles spät. Es ist halt alles spät. Dieser Wahltermin ist eigentlich wirklich Quatsch. Und da muss man ganz klar sagen. Ich meine, März wollte ja ursprünglich mal irgendwann Mitte Januar wählen, bis er dann später festgestellt hat, das wäre ja tatsächlich erstmal gar nicht gegangen.
Ja.
Aber eigentlich bringt es alle einschließlich des demokratischen Prozesses in große Schwierigkeiten und diese Wahl im März wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen.
Oh Gott, die ganzen Wortspiele bleiben uns zum Glück, zum Glück erspart. Ich fand Friedrich Merkel schon ganz lustig, aber den gibt es bestimmt.
Du, wir hatten 2005 ein Plakat, von wem werden Sie lieber geschröpft, Paul Merz oder Friedrich Kirchhoff?
Nicht schlecht. Was eine unglaublich tolle Agentur, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Zum Schluss unser legendäres Börsenspiel. Fangen wir doch mal ganz unten an. BSW. Kaufen, halten, verkaufen.
Aha. Also das ist, wenn du die jetzt im Portfolio hast, dann würde ich sagen, es gibt im Moment bessere zu investieren.
Also
man kann
damit
natürlich immer noch im Augenblick billig einsteigen, aber ich sehe da kein großes Wachstum. Nee, eher weg.
Die Linke?
Die Linke ist ganz interessant, weil sie jetzt dann doch wieder an der 5%-Hürde kratzt.
Ja.
Gute Frage. Kommt natürlich im Moment auch nicht vor.
Ich würde
nicht einsteigen. Ich würde sie mal noch halten.
Aber ich finde diese Strategie mit den drei Direktmandaten von den drei Silberrücken, das ist nochmal so ein Wettbewerb im Wettbewerb. Genau. Ich finde das nicht so doof.
Ist nicht
Gysi,
doof.
Ramelow und Dietmar Bartsch. Ne?
Ist die, aber die auch drei. ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das passiert einfach zu viel.
Okay, AfD.
Die würde ich einfach halten. Ne?
Ja.
Ich glaube, ich würde es nicht mehr einsteigen, weil der Kurs ist teuer und da ist nicht mehr viel Luft.
Dein Freund Christian Lindner und die FDP.
Oh, die habe ich ja schon abgestoßen. Da würde ich auch nicht nochmal einsteigen. Weil ich meine, ich glaube, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Das wird wie beim letzten Mal, als sie rausgeflogen sind, das wird kein 2% rausschmiss, es wird so ein 4,5, 4,6. Der kann dann aber natürlich auch bei 5,1 oder 5,2 landen. Mhm. Aber ob die danach eine Rolle spielen, weil es will ja auch niemand mit Lindner. Ich meine, auch der Merz hat sich ja angeguckt, was da passiert ist. Also wenn sie das irgendwie vermeiden lässt.
Ja.
Also die würde ich...
Der Mann mit dem Pullover, dein modisches Idol, Robert Habeck.
Habeck ist eine Frage, steigt man da jetzt noch ein, weil er ist ja jetzt schon relativ gut. Ich würde sagen, wenn ich mir das Ganze so ein bisschen als Portfolio vorstelle, würde ich eher einsteigen.
Ein bisschen nachkaufen.
Ja.
Friedrich Merz. Friedrich Merkel.
Fritze Merz. Ich würde es halten, weil ich sehe da im Moment keine Veranlassung, das abzustoßen. Ich sehe aber auch keine Veranlassung, da einzusteigen.
Da ganz kurz mal die Frage, wie wichtig ist diese, wir sind ja alle Zahlenmystiker.
Ja.
Aber der Unterschied von, ich habe 32 und falle einen halben Prozentpunkt auf 31,5, sagt man, komm, egal. Habe ich aber 30 und falle einen denselben halben Prozentpunkt auf 29,5, ja, dann schreien alle Alarm.
Absolut.
Das ist
absolut.
So ein Stressor.
Ja, es kommt aber noch was anderes dazu. Merz möchte mit Sicherheit, das geht gar nicht darum, ob der eine 3 oder sonst was, der möchte mit Sicherheit ein besseres Ergebnis als Merkel, als das schlechteste Merkel-Ergebnis.
Ja, er möchte nicht hinter ihr landen.
Er möchte nicht hinter ihr landen. Es hatte natürlich Merkel auch mal ein Ergebnis, das so weit weg war, dass er da gar nicht rankommt.
Ja, das war ein paar 40,
aber sie hatte halt auch mal irgendwie 32 oder noch was, könnt ihr ja googeln. Und das wird sein Ego, das wird auf jeden Fall mitbestimmen, dass er da drüber kommen möchte.
Also kaufen wir, halten wir den, oder?
Ja, den halten wir, ja.
So, wir kommen jetzt zu einer Partei, die auch der Zahlenmystik sich durchaus verschreibt. Die wollen nämlich unbedingt endlich mal über die 20. Also ne, in die 20er nur von der anderen Seite. Das ist die SPD. Ja. Die ist im Moment dann doch noch ganz schön festgeklebt, da irgendwo bei 16%. Kaufen, halten.
Ja, schwierig, weil die Entwicklung von Scholz, also wir haben ja über die Weihnachtsgespräche gesprochen, also die Tannenbaumgespräche gingen auf jeden Fall nicht gut aus, weder für Scholz noch für Merz, aber eben Scholz hätte es auf jeden Fall nötiger gehabt als Merz. Wir sehen eigentlich so einen Hoffnungsschimmer nur in der Direktwahlfrage, dass er da immer noch mehr oder minder gleich aufliegt. Da liegt aber Habeck mittlerweile auch.
Ja.
Das heißt, es wird nicht leichter. Die setzen jetzt natürlich drauf, dass jetzt diese Duelle auch noch interessant natürlich, dass die jetzt noch kommen. Das ist aber auch eine schwierige Hoffnung. Ich glaube einfach, die Leute sind noch nicht final sortiert. Ich würde die SPD im Moment einfach halten, weil du bist ja günstig eingestiegen und weiter nach unten sehe ich es jetzt auch nicht.
War das ein Fehler von Robert Habeck, das Fernsehduell mit Alice Weidel einfach so abzusagen?
Es war ja schon ein relativ unverschämtes Angebot, das muss man jetzt auch mal
sagen. Ja, aber man kann es ja auch als Chance betrachten.
Man kann es auch als Chance betrachten, man kommt aber auch, ich sag mal so, es ist im Moment auch wirklich schwierig für die Parteien, weil die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten oder auch die anderen, die ändern die Regeln im Moment zu jedem Spiel.
Ja.
Das haben die einmal angefangen, vor allen Dingen auch in den Ländern, die Ländersendeanstalten, und haben irgendwelche neuen Dinge versucht zu konstruieren. Im Nachhinein muss man sagen, ist es logisch, es ist argumentierbar, dass man sagt, ich habe einen amtierenden Bundeskanzler und lasse den gegen den Oppositionsführer antreten. So. Richtig fair ist es dann am Ende trotzdem nicht.
Mhm.
Aber als SPD-Seite würde ich natürlich sagen, sofort kaufen, bin ich dabei.
Ja.
Auf Unionsseite auch, weil wenn alle anderen nicht da sind, umso besser. Aber im Prinzip muss man sagen, wenn sie beim letzten Mal gesagt haben, das wird ein Triell, dann hätten sie diesmal einfach sagen müssen, es wird ein Quartett.
Mhm.
Aber so ist es nicht. Und sie argumentieren das eben, dass es beim letzten Mal keine amtierende Kanzlerin gab. Aber wie gesagt, die Regeln werden im Moment von jedem Spiel geändert und das ist auch nicht ganz richtig.
Wahrscheinlich die gleichen Leute, die bei Thilo Mischke auch mit strategisiert haben. Aber das ist ein anderes Thema. 61 Millionen Wahlkampf und Strategien mit dem bezaubernden Frank Staus, dem Wahlkämpfer der Herzen.
Und dem wunderhübschen Hajo Schumacher.
Da hast du völlig recht, lieber Frank. Wir wünschen euch eine schöne Woche.
Tschüss.
Podcast von Funke.